Was ist ein anderes Wort für Milf?
Ich weiß nicht, ob ich darauf antworten will.
Begehrmutter. Ich muss dazu sagen, das ist nicht von mir, das ist vorher wegen einem Versprecher entstanden.
Wirklich, wegen einem Versprecher?
Ja.
Boah, ich glaube, da hätte es mich zerrissen. Was?
Es hat echt,
Begehrmutter statt Gebärmutter in einem
ja,
Gespräch?
es war echt gerade ein freudscher Versprecher und so sind wir auf den Witz gekommen.
Okay, dann finde ich wieder gut.
Das ist gut, gell?
Hast du gut kombiniert.
Danke. Und er passt ja irgendwie zum Thema.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
Extreme.
Extreme.
Ja. Also findest du ihn doch lustig.
Ja, aber anderes Wort für MILF,
Ja.
DILF, also nicht das Gleiche.
Nein.
Steff, was hat dich diese Woche beschäftigt?
Mich beschäftigt, ich bin gerade sehr stolz auf unsere Mädels, weil sie gerade so einen großen Schritt gefühlt wieder gemacht haben. Sie können gerade jetzt beim Radl fahren, sie können selber losfahren, selber bremsen und ich muss nicht mehr anschubsen am Anfang. Das und auch beim Schwimmkurs, oder? Sie können jetzt eigentlich schon oder ohne Schwimmhilfe schwimmen. Und das sind schon so Sachen, wo man denkt, boah,
Sie
ja.
erkennen Zahlen
Eben, sie erkennen
seit heute in
Zahlen.
der Früh.
Genau.
Wunderkinder.
Ja, die eigenen sind immer Wunderkinder. Aber ja, das hat mich beschäftigt, so wie schnell es eigentlich geht und wie krasse Schübe dann zwischendrin wieder sind. So kleine Meilensteine, wo, wenn man so hinschaut, schon, ja.
Ja, Steff, die werden 4 Jahre alt
Ja.
im Dezember.
Ja. Und ich sage ihnen ja, ich bin stolz auf euch, aber man soll ja auch so sagen, ihr könnt stolz auf euch selber sein oder man kann sie ja fragen, und bist stolz auf die, dass du jetzt allein radeln kannst, so
Ja.
dass sie das nicht wegen uns machen, um dass wir stolz auf sie sind, sondern dass sie halt für sich selber was lernen. Und
Ja,
das
und auch das
selber feiern
Gefühl,
können,
genau,
ja.
das Gefühl lernen und nicht irgendwie die Anerkennung von außen brauchen.
Genau.
Glaubenssatz von mir.
Ja,
Ja,
das hat mich
cool.
beschäftigt, oder? Merkst du aber auch gerade, oder? Ist irgendwie gerade cool.
Voll. Also teilweise schnalle ich ja ab, dass sie in Sätzen antworten,
Ja.
wo ich mir dann denke, was kommt aus dem kleinen Menschen denn eigentlich schon raus? Und ja, sie sind einfach generell sehr witzig und haben einfach eine krasse eigene Meinung auch,
Ja, voll.
oder?
Eigene
Es sind
Meinung
einfach
und
kleine Menschleins
ja.
mittlerweile mit eigener
Und
Persönlichkeit.
machen schon Scherze und so. Das ist
Ja.
echt ja, witzig. Ja, was hat die beschäftigt, Sarah?
Mich hat beschäftigt, dass ich immer wieder auf Instagram in meiner Story Rechtschreibfehler habe und komische Formulierungen. Und das, also es ist wirklich so, es ist nicht, dass ich irgendeinen Text schreibe und es dann hochlade, ohne da nochmal drüber zu lesen, sondern ich lese immer nochmal drüber. Aber mein Kopf erkennt manchmal einfach keine Fehler. Und ich frage mich, woran das liegt. Also zum Beispiel gestern hat die auch wieder ich mache ja morgens meistens diese Daily Affirmations oder irgendwie so einen positiven Spruch oder irgendein Zitat, ein inspirierendes oder so. Und das poste ich dann. Und dann war irgendwie der Spruch, man kann es ja dann so lassen. Und ich habe einfach Mann mit Doppel-N. Und mir ist einfach nicht aufgefallen. Mir ist
Also.
einfach dann 12 Stunden später, wo ich mir meine Story nochmal angeschaut habe, habe ich dann gesehen, dass ich da wirklich Mann
Es ist ja
drinnen
kein
habe
Fehler, es
lassen.
ist ein anderer Inhalt.
Ja, also es fühlen sich jetzt nur Männer angesprochen von dem. Na, aber dann passiert es ja voll oft, dass irgendein komischer Formulierungsfehler oder Rechtschreibfehler drin ist. Und dann ist mir das eigentlich sau unangenehm. Da denke ich mir, soll ich dann jetzt irgendwie nur mal ein Slide posten, wo ich mich selber korrigiere? Dann denke ich mir, das war irgendwie ein Inhalt, der bringt niemanden was und das interessiert niemanden. Und dann finde ich es manchmal so highly unprofessional, wenn dann, weiß ich nicht, wenn dann halt einfach Fehler
Ja, aber das
in
ist
den
so,
Stories sein.
das ist so ein bisschen Betriebsblindheit einfach, oder? Das kommt
Ja,
vor.
ich weiß auch nicht, aber das ist irgendwie dann ja voll peinlich, so als wäre man da voll schlampig und dann denkst du dann so, ah, shit, schon
Ja,
wieder ein Fehler.
ich find bei einer Story ist es nur so ein bisschen okay, das ist jetzt nicht nur bei dir, das fällt mir einmal bei wem anderen irgendwo auf, aber da denkt man sich, ja, Story ist ja oft so schnell gemacht, ein Post oder so ist schon mehr überlegt und die Caption vielleicht irgendwo vorgeschrieben und dann eingefügt, aber bei einer Story ist halt so, du machst das halt immer in einen Aufwasch
Mir
und da
passiert das aber
darf
auch bei
ein
Kooperationen.
Flüchtigkeitsfehler schon passieren.
Bei Kooperationen ist ja auch voll oft so, dass
Ja.
man kriegt ein Briefing, man muss dann quasi auch die Story vorproduzieren und das so umsetzen. Und dann ist es aber auch oft so, dass ich dann halt den Text schreibe und dann kommt halt irgendwie zurück, ah ja, da waren noch ein, zwei Rechtschreibfehler
Ja.
drin
Aber oftmals ist ja auch
und
so ein
so.
Fehler genauso catchy. Manchmal werden ja absichtlich kleine Fehler gemacht, weil die halt so catchy wirken und ein bisschen
ja,
viral.
Ja, im Video.
Ja, nicht nur in Schrift manchmal. So absichtlich, und dann wär's drauf hingewiesen.
Damit
man
Engagement fördert.
Ja, genau. Ja. Wie ja. bei den Videos, das haben wir schon mal geredet, ja. Ja, dass einer bei einer Banane die Bananenschale zu Fleiß oben lässt im Müsli.
Und solche das Dinge.
Ja.
Ja, ja, voll. Na, aber da frage ich mich manchmal, warum das Hirn das dann... Aber das ist wahrscheinlich auch so diese tägliche Reizüberflutung, oder? Weil man dann halt so viele Sachen gleichzeitig vielleicht macht und ja. Storys eben nicht konzentriert irgendwo, sondern auch vielleicht dann gerade und gerade irgendwo nebenbei noch hochladet. Aber ja, auf jeden Fall finde ich es dann immer unangenehm, wenn ich dann 12 Stunden später merke, so, boah, da waren wieder ungefähr in jeder Slide war Rechtschreibfehler drin.
Ja, das aber so Betriebsblindheit und Flüchtigkeitsfehler.
Also
und
siehst du das nicht zu dramatisch?
Nein. Wenn es jetzt nicht in jeder Slide ist und jetzt dritte Wort, dass ich nichts mehr verstehe.
Aber kennst
ist es
du das
okay?
dann, wenn man so Wörter jetzt vor kurzem wie auch gerade irgendwie so Ästhetik und dann bin ich so da guckst, so, wie schreibe ich das jetzt? Und dann bin ich immer, ich muss manche Sachen muss ich richtig googeln.
Ja,
oder wenn man es dann länger anschaut, dass die Wörter dann immer nur komischer ausschauen und sich denkt, na, das schreibt man nicht so, na, da gehört doch nur ein H hin. Mhm. Oder?
Ja, was ich schon finde immer ist bei Stories, wenn die einmal oben sind, kann man sie nicht mehr bearbeiten.
Na.
Es ist so. Weißt du, dann machst du 3 Slides vielleicht und bei der ersten findest du einen Fehler. Und du hast ja
alles wieder löschen.
Ja, eben, und du hast ja eine Reihenfolge. Dann kannst du nicht nur die Slide austauschen. Wieso geht, es gibt ein paar Funktionen, finde ich, die gibt's nicht, die fehlen. Mhm. Da denke ich mir, bei so einer fetten Plattform kann man das schon anbieten, oder?
Das finde ich zum Beispiel auch extrem nervig bei Reels. Und da habe ich jetzt aber einen Hack gefunden oder einen Workaround. Und zwar, wenn man ein Reel postet und dann macht man ja manchmal auch Text im Reel, dass man halt irgendwas einschreibt oder eine Headline im Video quasi oben reinschreibt auf Instagram. Das ist übrigens auch voll wichtig, wenn man das macht, weil Instagram erkennt diesen Text und der ist dann relevant für den Algorithmus. Also wenn du da oben irgendein Schlagwort schon drinnen hast,
im
dann...
Video.
Oben, wenn du das im Video reinschreibst, dann erkennt Instagram die Echt? Schrift und das ist dann relevant, genau. Aber wenn du jetzt da einen Fehler machst oder manchmal ist ja die Schrift dann zu versetzt, dass sie abgeschnitten ist, wenn man dann im Feed quasi scrollt und wenn man das dann bearbeiten will und dann habe ich immer gedacht, man muss es löschen, aber man kann dann auf Reel löschen gehen und dann fragt er die nochmal und dann kannst du es auf Entwurf zurücksetzen. Also du löscht es dann nicht, sondern gehst dann auf Entwurf und dann ist es wieder in deinen Entwürfen und damit kann man das Reel und somit diesen Text dann auch nochmal bearbeiten. Hm. Weil früher habe ich dann immer das ganze Reel gelöscht und gerade wenn du, ich habe zum Beispiel mal ein super aufwendiges Reel gemacht, wo ich im Text quasi den Songtext reingeschrieben habe und es war aber relativ lang. Und wenn du das dann nochmal machen musst, da verzweifelst du, weil du sitzt so schon so lang und dann kann man einfach auf Entwurf gehen und dann hat man es in die Entwürfe, kann es bearbeiten und dann kann man es einfach gleich nochmal hochladen, ohne dass man es löscht und alles nochmal machen muss.
Aber wenn
das
schon Likes und Views hat, die gehen
ist
verloren.
Ist egal. Na, du, ja, das ist dann in dem Moment, glaube ich, weg, aber das ist dann, glaube ich, wieder da.
Okay.
Und es geht aber auch nur, keine Ahnung, die erste Stunde oder so, das ist dann nach 4 Stunden oder so geht es nicht mehr. Das geht nur am Anfang, wenn man es gepostet hat. Aber das ist vielleicht auch ein cooler Hack.
Ja, ist wie ein YouTube-Video, das kannst du dann nicht einfach austauschen nach einem halben Jahr.
Ja, genau, kannst du das Video nicht ändern.
Okay.
Ja, genau, das war so das, was mich beschäftigt. Aber wir wollen ja halt gar nicht so lang herumschwafeln.
Deshalb waren wir so schnell.
Es kommt jetzt gleich eine Interviewgästin zu uns. Wir sind heute mal wieder zu dritt im Podcast. Und zwar haben wir die Fotografin Annalena Duschel zu uns in den Podcast geladen. Die Annalena sitzt da bei uns in der Filmbase und darüber haben wir uns eigentlich auch kennen und lieben gelernt. Und die Annalena hat aber ein, wie ich finde, sehr krasses Schicksal irgendwie, denn sie hat vor einiger Zeit die Diagnose Endometriose gestellt bekommen und jetzt vor kurzem auch die Diagnose Adenomiose. Und ja, ich finde, dieses Thema ist nach wie vor sehr schambehaftet, nach wie vor tabuisiert und deswegen haben wir uns doch gedacht, wir laden die Annalena mal zu uns in den Podcast ein, dass sie uns so ein bisschen erzählt, wie sie mit dieser Krankheit lebt, wie ihr Lebens- und Leidensweg bisher war. Und ich finde es so cool bei ihr, weil sie einfach auch aus dieser Diagnose und irgendwie aus ihrem Schicksal so Kraft schöpft und ich glaube, anderen damit auch voll hilft. Aber das wird sie uns gleich selber erzählen. Und damit starten wir jetzt ins Interview. Ganz viel Spaß. Hi Annalena, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Hallo Sarah, hallo Steff.
Hallo.
Steff ist auch dabei.
Wir sind auf Video, man sieht's.
Na, wir freuen uns voll, dass du dir die Zeit nimmst und dass du auch so offen bist, über dieses doch sehr persönliche Thema mit uns zu sprechen. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, darüber zu reden, weil es einfach auch nur so viel Unwissenheit gibt. Und ja, wir wollen heute darüber reden. Du hast kürzlich die Diagnose Adenomiose bekommen. Wusstest ja schon länger, dass du Endometriose hast. Und ja, vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen. Was ist es eigentlich genau?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich voll. Sehr gerne. Also Endometriose ist eigentlich, also an Verwachsungen im Bauchraum, also außerhalb der Gebärmutter, und Adenomiose an Verwachsungen in der Gebärmutterschleimhaut.
Und wird quasi durch die Regelblutung, die normalerweise ja einfach monatlich ausgeschieden wird, das passiert halt nicht genügend oder gar nicht, oder kann man das sagen?
Also es ist eigentlich so, dass man ja, also eine Frau hat ja Krämpfe, wenn sie die Regelblutung hat, und da werden sozusagen Gefäße verletzt, und der natürliche Schutzmechanismus vom Körper ist ja, man legt halt was drüber. Also das wird repariert sozusagen. Mhm. Und das sind diese Verwachsungen. Mhm. Und das ist eine chronische Krankheit. Das heißt, wenn man das operiert, dann kommt das eigentlich immer wieder.
Mhm. Und gerade nochmal, bevor wir so richtig einstarten, die zwei Begriffe, da führt nicht eines zum anderen. Ist eines häufiger, ist oftmals erst die Endometriose und dann die Adenomiose? Oder ist es meistens beides, wenn man was hat?
Meistens ist es so, dass man zuerst Endometriose hat. Mhm. Und
das ist selten, außerhalb von der Gebärmutter.
Genau. Ja? Und es ist selten, dass es Frauen gibt, die Endometriose ohne Adenomiose haben. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob man nicht nur Adenomiose ohne Endometriose haben kann.
Okay.
Ich habe nämlich erst kürzlich von dem Begriff Adenomiose gelernt. Also Endometriose ist mir schon länger jetzt ein Begriff. Aber Adenomiose wusste ich jetzt erst vielleicht echt ein Jahr oder so, dass ich davon mal gehört habe. Ist es irgendwie erst, dass es neuer ist oder erst kürzlich erforscht worden ist? Ah, kann man das irgendwie sagen? Weißt du da was drüber? Ich meine, du bist ja auch keine Medizinerin.
Soll ich mal beide, ich habe mal die so kurze Definition ausgeschrieben.
Der Mensch für Begrifflichkeiten, wollte ich sagen.
Ja, ist glaube ich oft gut zum Verstehen, oder?
Ja,
so,
bitte.
Endometriose ist eine Erkrankung, erstens von wo das herkommt, Gebärmutter, heißt Endon, Innen, Metra, Gebärmutter, und ist eine häufige, gutartige, schmerzhafte, chronische Erkrankung von Frauen, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut, eben das Endometrium, ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter, wie du gesagt hast, vorkommt. Und Adenomiose, da wächst Gewebe aus Drüsen in der Gebärmutterschleimhaut in das Muskelgewebe der Gebärmutter ein. Und da steht sogar im, da kann sich die Gebärmutter vergrößern, mitunter auf das Doppelte und Dreifache. Und das ist auch das, was so schmerzhaft ist. Weil eigentlich bei der Schwangerschaft, wie viel Prozent wächst sie da? Ums
500-fache oder so, glaube ich. Ja.
Aber es geht quasi in die Richtung, dass es sich ausdehnt. Und das ist ja auch bei der Schwangerschaft schmerzhaft, oder? Hat das damit zu tun, dass das auch, wenn es sich ausdehnt, Schmerzen verursacht? Oder sind es eher halt die Verwachsungen?
Ich glaube, ich würde jetzt mal ein bisschen Struktur in unsere Frage reinbringen. Wir sind jetzt schon voll tief im Thema.
Ja, voll. Aber das definiert ja mal die zwei Begriffe.
Genau.
Ja, okay.
Vielleicht, Annalena, magst du uns mal, also man bekommt ja irgendwann in der Pubertät einfach die Tage. Und wie war das bei dir? War das dann, dass du ganz früh schon festgestellt hast, ich habe einfach krasse Schmerzen, oder hat sich das erst irgendwie dann später entwickelt? Wie war denn so dein Weg bis zur Diagnose, bis du dann eigentlich wusstest, okay, du bist, deine Schmerzen sind nicht normal und da ist irgendwas, was eben eigentlich behandelt gehört?
Also ich habe somit, ich glaube, 12 meine erste Periode gehabt. Und ich habe damals schon die Pille verschrieben gekriegt, aufgrund von krassen Schmerzen. Mhm. Und habe die so...
Mit 12?
Ja.
Du hast mit 12 die Pille verschrieben gekriegt?
Mit 14 dann, ja.
Und wie lange hast du dann genommen?
10 Jahre.
Okay. Mhm.
Und dann war es so, dass ich gemerkt habe, okay, die Pille hat echt krasse Nebenwirkungen. Also ich habe dann ziemlich depressive Phasen gehabt. Und hat man gedacht, irgendwie ist das nicht normal. Dann war ich auch beim Frauenarzt und habe gesagt, ich darf die halt gerne absetzen. Und ich habe dann auch nicht gewusst, was passiert, wenn ich die halt absetze.
Und aber damals wusstest du auch noch nicht, dass du Endometriose hast. Ja.
Ich glaube, das war damals aber auch noch nicht so wirklich also was heißt erforscht, das ist ja noch nicht so lang so, dass es, dass dieses Thema Endometriose so einen großen Raum hat.
Da hat man halt eher gedacht, halt manche Frauen haben mehr Schmerzen bei der Regel und manche weniger, oder?
So genau, und man gibt halt Hormone, weil easy dann.
Genau, ja, okay.
Geht es halt weg, sozusagen. Und dann habe ich die abgesetzt und habe 3 Monate gewartet, bis ich dann die Kupferspirale gekriegt habe. Und dann, es heißt ja immer, es dauert so ungefähr 1 Jahr, bis so die Hormone wirklich, wenn man so lang genommen hat, aus dem Körper raus haben. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich habe Schmerzen und das ist immer schlimmer geworden. Und auch so, dass ich Migräne mit Aura gekriegt habe und hin und wieder in der Klinik war, weil ich keine Ahnung gehabt habe, was eigentlich, ich habe Schmerzen gehabt, dass ich nicht mehr aufstehen können habe. Aber da hat es geheißen, ja, in der Spirale sitzt super, gar kein Problem. Sie wüssten nicht, woran es liegt. Und
dann, das war dann quasi schon mit 24.
Ja.
Hast du dann einmal eine Zeit gehabt, wo du nichts quasi genommen hast oder in dir gehabt hast? Also quasi nur mit, sagen wir, Kondom verhütet?
Die 3 Monate eigentlich zwischen Pille und Spirale.
Ja.
Weil die Frauenärzte haben auch gesagt, es bringt nichts, meine Spirale zu entfernen. Also es wird nicht viel Besserung geben. Natürlich fördert die Spirale so ein bisschen mehr die Schmerzen, aber das war also dieses Thema, okay, du setzt dir die für einen Haufen Geld ein, du nimmst die raus. Es kann sein, dass es besser wird, aber es kann sein, dass es nicht besser wird. Und dann war es so, dass meine Schmerzen eigentlich immer schlimmer geworden haben. Und so, dass ich einfach, sagen wir mal, 2 oder 3 Wochen von meinem Zyklus Schmerzen gehabt hat, also 2 bis 3 Wochen von 4 Wochen.
Das ist 3/4.
Ja.
Boah.
Genau. Und dann auch so, dass ich einfach Tage nicht aufstehen können habe, dass ich Schmerzen bis in meine Knie runter gehabt habe, Rückenschmerzen, Migräneanfälle und wirklich so, dass ich vor lauter Schmerzen nur noch zittert habe und es haben keine Schmerzmittel geholfen. Und dann war so der Punkt erreicht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mal kurz mit meiner Oma telefoniert und dann hat sie gesagt, ja, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es Endometriose ist? Und ich so, ja, aber was ist denn das?
Deine Oma kannte den Begriff.
Aha. Weil sie selber Endometriose hat. Hatte. Also der
ist das eine Erbkrankheit oder ist das eher was?
Das erforschen sie noch.
Okay.
Die Forschung.
Das ist ja eben auch das Traurige, unter Anführungszeichen, oder nicht unter Anführungszeichen, das ist das Traurige, dass einfach zu Frauenthemen
wird
ganz
weniger
oft
geforscht.
Einfach keine Forschung gibt. Und dass es einfach so ist, dass eine Endometriose die letzten Jahre erst so richtig erforscht wurde, oder? Und deswegen gibt es keine Studien und eben auch sehr wenig Wissen, auch bei Medizinern.
Warum wirken da keine Schmerzmittel?
Boah, also bei manchen Leuten hilft es, aber halt nur eine krasse Dosis. Ja. Es ist so ein bisschen...
Also so Morphium-mäßig schon fast?
Ja, oder? Schon so in die Richtung. Tilidin.
Okay.
Könnte man nehmen.
Ich hab's halt auch nicht, oder?
Boah, es ist halt auch ein bisschen schwierig, weil du weißt halt auch nicht, wie wirkt es dann. Also normal nimmst du ja irgendwas mit dazu, zu Tilidin. Und ich hab, es ist so schwierig, wenn du halt dann auch keinen Arzt hast, der sagt, das und das kennen sie nicht mehr. Normal machst du halt eine Schmerztherapie. Und normalerweise nimmst du halt Hormone. Und das ist halt dann so,
Das ist ja wirklich so krass, weil bei dir war das ja so, dass du durch die Hormone depressive Verstimmungen oder depressive Phasen wirklich gehabt hast. Und du hast ja dann keine Wahl. Wie ging es dir dann auch damit, zu wissen, die Hormone lösen diese depressiven Phasen aus und sonst musst du ja eigentlich mit diesen Schmerzen irgendwie leben.
Ja, bei mir war halt das Problem, ich habe vor 3 Jahren eine schwere Depression gehabt. Wahrscheinlich nicht unbedingt getriggert durch die Hormone davor, aber ich habe halt dann nochmal probiert, Hormone zu nehmen. Und das war dann eher so wie damals, 2 Wochen im Bett liegen und keinen Sinn zu sehen, aufzustehen. Und für mich war dann eigentlich gleich klar, okay, ich will das wieder absetzen, weil das bin nicht ich und da will ich nie wieder hinkommen.
In Form von der Pille?
Ja, genau. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie macht man weiter? Also ich habe dann kurz drauf, also Pille war so, oder hormonelle Verhütung war so die erste Versuchung, die Endometriose damals einzudämmen. Und dann, als wir gemerkt haben, okay, das funktioniert mit den Hormonen nicht, weil ich sie einfach nicht vertrage, haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal Bauchspiegelung. Also bei Endometriose kannst du ja diese Herden entfernen lassen durch eine Bauchspiegelung. Die werden entweder verödet oder halt rausoperiert. Das habe ich dann machen lassen. Und habe mir eigentlich gedacht, okay, cool, vielleicht wird es dann noch besser. Aber es ist eigentlich eher immer schlimmer geworden. Und das war halt dann so dieses Thema, okay, voll deprimierend, weil ich kann keine Hormone nehmen. Ich habe die Operation gehabt. Ich habe gedacht, okay, es wird besser, aber es wird eigentlich nur schlimmer. Und dann gehst du natürlich zu Frauenärzten und du bist die ersten 10 Jahre schon nicht mit deinen Schmerzen ernst genommen worden und rennst von einem Arzt zum anderen. Und dann hast du, naja, es ist halt so.
Können wir das mal zeitlich einordnen? Du bist jetzt 27?
Ich bin 28.
28. Mhm. Und mit 24 seit da nimmst du eigentlich nichts mehr, keine Hormone?
Seit 22 ungefähr.
Okay.
Ja.
Und in der Zeit ist es jetzt, ja. Wann hast du die OP gehabt?
Letztes Jahr im Dezember.
Okay. Und es ist bis dahin gleichbleibend gewesen und seitdem schlechter?
Ja, es war, man kann jetzt sagen, also es ist davor, sagen wir mal so, ich habe die Pille abgesetzt, es ist immer weiter bergab gegangen, ich habe die Operation gehabt, die ersten 2 Zyklen waren okay und dann haben die Schmerzen wieder losgegangen. Also es war dann im Endeffekt wie davor und dann war natürlich bei mir die Frage, ja, woher kommt es? Warum? Warum wird es kurz besser und dann wird es wieder schlimmer? Und dann war halt so die Frage, okay, aber wohin gehe ich, damit man halt mal ernst genommen wird? Und dann bin ich ins Krankenhaus Hall gegangen. Die haben da relativ große Endometriose, relativ großes Endometriosezentrum und echt sehr gute Ärzte, die sich da sehr darum kümmern, dass man einerseits gut versorgt wird, ernst genommen wird. Und dann, das Problem ist halt bei Adenomiose, was dann so die nächste Diagnose war, du kannst das nicht wirklich 100% diagnostizieren.
Mhm. Wann war die Diagnose?
Vor 2 Monaten.
Okay.
Ist ja eigentlich alles auch noch wahnsinnig frisch, oder?
Ja, ja. Und du kannst halt also diese Diagnose Adenomiose wird im Endeffekt entweder mit MRT oder Ultraschall festgestellt. Mhm. Und da siehst du halt dann so Schatten in der Gebärmutter, besonders auf einer Seite. Und das weist halt sehr darauf hin. Aber auch wenn du jetzt, wenn sie dich aufmachen würden und sie würden da eine Gewebeprobe entnehmen und du gibst es an 5 unterschiedliche Labore, dann sagen 3 davon was anderes, weil die Forschung da auch noch nicht so weit ist. Und wenn halt kein, wenn nichts Bösartiges gefunden wird oder beziehungsweise kein Verdacht auf was Bösartiges ist, wird das auch gar nicht so genau angeschaut.
Mhm.
Und das ist das Problem.
Das heißt, es ist einfach die Forschung nur sehr jung, oder? Ja. Und wie wir wissen, bei einer Forschung braucht es mal 50 Jahre, dass man da gute Statistiken hat und so, gell?
Ja. Mhm. Und dann war also die Frage, okay, wie macht man jetzt weiter? Also was kann ich, weil es ist nicht operativ zu entfernen, also man könnte die Gebärmutter entfernen, aber natürlich mit 28 Gebärmutter entfernen und dann ohne Gebärmutter musst du auch hormonell eingestellt werden. Ahne so einfach, macht dir auch fast kein Arzt nicht, außer du hast wirklich Schmerzen, dass du gar nicht mehr kannst. Und Hormone funktionieren nicht. Und dann war so die Überlegung, wie können wir das Ganze rundum so aufbauen, dass ich halbwegs schmerzfrei bin. Also mein Arzt hat auch gesagt, eins muss einer bewusst sein, sie haben eine chronische Krankheit und sie werden nie ohne Schmerzen leben.
Wow.
Und da war dann, okay, wir versuchen das wirklich nochmal kombiniert mit Antidepressiva, hormonelle Behandlung sozusagen, also Pille.
Die nimmst du jetzt, du nimmst jetzt?
Na, ich bin dann, also du musst ja in Österreich zur Psychiaterin oder zum Psychiater, um dir die Pille oder die Antidepressiva halt verschreiben zu lassen, damit du die Pille nehmen kannst. In meinem Fall. Ich bin dann dahin und dann war es so, dass sie mir erstmal die Antidepressiva verschrieben hat, weil sie gesagt hat, das kann auch schon. Also es gibt verschiedene Präparate, die halt auch schon dazu helfen, dass die Schmerzen so ein bisschen reguliert werden.
Mhm.
Und das schauen wir jetzt mal, ist ganz gut. Also funktioniert und ich hoffe halt, dass ich nicht auch noch die Pille nehmen muss. Also mir reichen die Nebenwirkungen von den Antidepressiva, damit ich nicht auch noch hormonell irgendwas nehmen muss.
Wie lange nimmst du jetzt die Antidepressiva?
2 Monate.
Und also wie geht's dir damit?
Boah, die ersten 2 Wochen waren heftig, weil halt krasse Nebenwirkungen.
Mhm. Was sind da Nebenwirkungen?
Schwindel, dir ist extrem schlecht. Du kannst die ganze Zeit schlaffer. Also so müde, wie ich da war, war ich noch nie.
Okay. Hat das mit Schilddrüse irgendwas zu tun? Gar nichts, oder?
Also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, aber da ist alles getestet.
Ich auch.
Willkommen im Club.
Okay. Und fühlst du jetzt aber zumindest gut aufgehoben, was die Einordnung von dir betrifft, wo du gerade stehst, mit welcher Ärzte du in Kontakt bist und Behandlung? Da bist du jetzt quasi, obwohl die Forschung noch nicht so weit ist, zumindest vorn dabei, oder?
Absolut.
Du weißt, wo du stehst, du weißt, was du hast, du weißt, was zurzeit möglich ist.
Ja.
Da fühlst du dich jetzt auch richtig aufgehoben, oder? Und richtig behandelt.
Ja, also was halt wirklich absoluter Gamechanger ist, ist, dass es ein Programm gibt, also das nennt sich Endo 8, wo du einfach teilnehmen kannst und im Landeskrankenhaus Hall wirklich zu Top-Ärzten kommst, die ernst nehmen, die dir das Gefühl geben, deine Schmerzen haben auch wirklich da. Ja. Und es ist halt zum Beispiel, kannst du mit Physio, Osteopathie sehr viel machen. Ich komme in psychologische Behandlung, einerseits wegen der Depression, andererseits wegen der Endometriose und Adenomiose. Und da ist es wirklich so, dass die extrem Wert darauf legen, dass das wirklich in alle Bereiche behandelt wird. Weil es ist ja nicht nur so, du hast diese Krankheit, ja, du hast sie halt, sondern es macht mit dir natürlich mental auch was.
Ja. Also das Gesamtpaket wird da super angeschaut.
Ja. Ja.
Das heißt, du bist jetzt auch in psychologischer Betreuung zusätzlich.
Genau.
Voll gut.
Ja. Mhm. Braucht man, glaube ich, auch. Also kann ich nur jedem empfehlen, weil es ist schon so, wenn du in diesem Arztzimmer stehst und es hörst, wenn sie jetzt Kinder wollen, dann müssen sie jetzt schon in der Kinderwunschklinik. Oder wenn sie jetzt keine Kinder kriegen, dann kann es sein, dass sie nie Kinder haben werden, weil es auf natürlichem Weg einfach nicht funktioniert. Ist natürlich erstmal ein Schlag in die Fresse. Und auch mit diesen Schmerzen halt irgendwie klarzukommen, die wahrscheinlich nie so unter Kontrolle kommen werden, wie sie vor dem Ganzen waren.
Wie ist es jetzt, wo du Medikamente nimmst, also du nimmst jetzt die Antidepressiva, wie sind jetzt die Schmerzen oder wie läuft so ein Zyklus jetzt für dich ab?
Also mein Zyklus hat sich so ein bisschen verschoben, da ist aber irgendwo auch ganz normal, wenn man also so krasse Medikamente nimmt.
Mhm.
Also davor war es so, dass ich eigentlich ein paar Tage vor dem Eisprung Schmerzen gehabt habe, bis Ende meines Zyklus.
Mhm.
Und sagen wir mal, 5 Tage davon so Schmerzen, dass ich fast nicht aufstehen habe. Und jetzt ist es so, seitdem habe ich viel, viel mehr Energie. Natürlich ist es auch ein Stimmungsaufheller, der mir relativ gut tut. Es ist schon so, dass ich viel, viel aktiver sein kann, auch während meinem Eisprung und während meinen Tagen. Und dass ich nicht gelähmt bin vor lauter Schmerzen. Also ich merke es, aber es ist deutlich besser.
Du machst ja für Sport, hilft es auch dir?
Ja, aber es ist so die Frage, wann machst du deinen Sport? Und du musst echt lernen, dass du zyklusbasiert lebst und schaust, okay, da habe ich echt viel Energie. Kurz vor dem Eisprung habe ich wenig Energie, da ist es eher besser. Ich mache eher Yoga und gehe jetzt nicht laufen oder Radl fahren. Und da schaue ich, dass ich auf meinen Körper her. Aber ich will mich auch nicht zu sehr einschränken, weil man kommt halt auch lernen, gleich in so eine Spirale.
Ja.
Findest du nicht, weil du jetzt auch sagst, man will sich nicht zu sehr einschränken und ich finde immer, wie soll ich das sagen, wir Frauen, wir haben einfach gar nicht gelernt, mit unserem Zyklus zu leben, sondern wir leben eigentlich gegen unseren Zyklus, oder? Also es wird einfach verlangt von uns, jeden Tag die gleiche Leistung zu bringen, egal in welcher Phase unseres Zyklus wir stehen. Und das ist ein Thema, was mich zum Beispiel auch total bewegt, weil ich einfach zum Beispiel auch genau das merke mit meinem Energielevel oder einfach auch manchmal extrem traurig bin oder extrem viele Selbstzweifel habe und mir denke, hä, aber gestern war ich doch ganz anders drauf. Was ist denn heute los plötzlich? Warum zweifle ich halt an allem in meinem Leben? Und dann schaue ich halt so in meine Zyklus-App und dann denke ich mal so, ah, okay, krieg meine Tage, ist PMS, okay, passt.
Ja.
Und das ist so, wir vergleichen uns da halt eigentlich irgendwie, ja, auf der anderen Seite auch mit Männern, die an 24-Stunden-Hormonen-Haushalt haben, der sich einfach über 24 Stunden reguliert und nicht wie bei Frauen über in der Regel 28 Tage. Und
obwohl ich mich von dir ein bisschen anstecken lasse immer.
Wieso weinst du auch, wenn ich PMS habe?
Heimlich.
Na, aber ich finde das so, es müsste doch eigentlich von klein auf irgendwie uns Frauen beigebracht werden, dass es völlig okay ist und dass man eben dann sagt, ja, aber dann ist es eben so. Und wir werden aber so gepusht in unserer Gesellschaft, oder? Man will dann mithalten, man will dann auch nicht absagen müssen, wenn Freunde eine Radeltour machen oder klettern gehen oder wie immer, wie es jetzt bei dir ist. Und man sagt, hey, na, ich bin in der Phase meines Zyklus, mir geht's eigentlich nicht gut. Das ist ja irgendwie, seit wann kann man sowas öffentlich laut aussprechen? Das ist ja erst seit, in meinen Augen, seit ein paar Jahren auch so, dass man so offen darüber redet. Ich habe zum Beispiel auch Phasen gehabt, wo ich so Regelschmerzen gehabt habe, dass ich halt einen Tag dann ausgefallen bin. Ich habe nicht in die Arbeit gehen können vor Regelschmerzen.
Und du hast dann was gesagt?
Ich habe aber keine Endometriose und ich habe immer gesagt, ah, ja, ich habe mir meinen Bauch verdorben oder ich habe so Bauchweh und ja, na, mir geht's. Also ich hätte nie gesagt, ich habe so starke Regelschmerzen, ich kann heute einfach nicht in die Arbeit kommen. Und ja, das finde ich einfach dann so traurig, dass es so ist. Glaubst du nicht, es müsste so sein, dass wir einfach lernen, mit dem Zyklus zu leben und einfach ganz offen drüber kommunizieren?
Doch, definitiv. Also ich finde es eh krass, wie sehr Frauen immer noch, also dieses ganze Thema so unter den Teppich gekehrt wird und auch wie wenig die Forschung natürlich dafür macht. Und also wenn man jetzt mal schaut im Arbeitsleben, welcher Arbeitgeber schaut, dass er Frauen Periodenurlaub sozusagen gibt oder halt, wo man sagen kann, okay, man kann zumindest von der Heim aus arbeiten. Mhm. Und wie viel, also es ist natürlich schon so, dass sehr viele Männer in Führungspositionen sind. Es werden natürlich mehr Frauen, aber ich glaube, für Männer ist das gar nicht greifbar und die können das nicht so verstehen, weil es wenig Raum dafür gibt für diese ganzen Themen.
Ja.
Aber findet ihr, geht es gesellschaftlich zumindest in eine gute Richtung? Gefühlsmäßig ja schon,
ja,
oder?
Ja. Ja.
Oder für die Akzeptanz vor dem Thema generell?
Also ich glaube, es wird halt immer mehr drüber geredet, es wird ja immer mehr normalisiert, natürlich in Freundeskreisen, in Familienkreisen, ja, in Arbeitgebernehmerkreisen, wo man jetzt sagt, okay, da ist wirklich ein Wandel da, da verändert sich was, aber ich glaube, wir haben noch lange nicht da, damit das normal ist.
Ich muss da immer, muss ich eine Anekdote kurz erzählen, eine Freundin von meiner Mama, die hatte damals auch immer starke Regelschmerzen. Und die hat dann zum Beispiel auch immer so gesagt, ich hab's glump. Das ist halt so ein Ausdruck für...
Was, ich hab's glump?
Wie scheiß, kennt ihr den Ausdruck, ja, glump?
Und glump ist das Zeug zum Wegschmeißen.
Ja, ja, genau so. Sachen, die man halt nie braucht. Und das ist bei mir, wie alt wäre ich da gewesen sein? Vielleicht auch so Pubertät, so 13, 14. Aber das war für mich was total prägend ist, weil ich das... und meine Mama hat das dann drüber gelacht. Und meine Mama hat... Ich glaube, nie starke Regelschmerzen gehabt. Und wenn sie Schmerzen gehabt hat, dann ist sie halt mit Sport irgendwie dagegen angegangen. Meine Mama hat zu mir immer gesagt, du musst ja die Schmerzen weglaufen. Und ich war dann so, ich kann aber. Und dann habe ich immer gedacht, ich bin halt so empfindlich. Und ich war es eben nur die eine Freundin, die eben immer gesagt hat, sie hat's glump. Und da denke ich mir so, krass, dass Frauen das in der Generation halt einfach so das Natürlichste, was sie haben. Und da eigentlich so dagegen leben oder das so hassen irgendwo, dass man dann irgendwie sagt, ich hab's glump.
So. Was das da, glaube ich, auch ein Problem ist, nicht nur die Akzeptanz und Verständnis von Männern gegenüber dem Thema, sondern vielleicht auch von Frauen, die das eben ganz schwach haben und nicht verstehen können, dass andere Frauen sagen, ja, weißt doch nicht, jetzt 3 Tage im Bett legen wegen dem, so schlimm ist ja das gar nicht.
Stell die nicht an, ja.
Genau, voll. Oder? Das ist, glaube ich, auch wieder ein Problem, wie es auch manchmal unter Frauen ist, ist das, glaube ich, auch da, oder? Wie schätzt ihr das ein?
Ich denke einfach nicht roh, dann wird es besser.
Ja, ich habe eine Sportlehrerin gehabt.
Ihr kriegst so Tipps sicher auch von Frauen, oder?
Ja, ich habe eine Sportlehrerin gehabt, die hat auch gesagt, so, ja, dann laufen wir jetzt einfach ein bisschen, dann wird es besser.
Ja. Wo es ja an sich nicht, also nicht falsch liegt, weil es ist tatsächlich so, dass wenn du vor deinen Tagen sehr viel spazieren gehst, dann macht es das Ganze besser. Aber ich finde, es ist halt immer so, wenn du dann nur so einmal reingehst, du hast eh schon Schmerzen und dann kommt jemand und sagt, ach komm Sarah, lass doch einfach weg, dann wird es besser. Und du denkst dir so, come on, wirklich?
Naja, und vor allen Dingen, wenn man, also mein Frauenarzt hat mir das dann damals so erklärt, dass ich habe auch immer wieder Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich extrem starke Schmerzen gehabt habe. Also Erinnerungen habe ich auch zum Beispiel, da war ich 14 und mein Volleyballtrainer hat mich zu einer Schiedsrichterausbildung gefahren. Ich war mit ihm quasi, ich glaube, es war nur eine Freundin dabei. Aber auf jeden Fall habe ich dort meine Tage gekriegt und ich habe Schmerzen gekriegt, dass ich dort, ich musste dann quasi aus dieser Ausbildung rausgehen, bin dann aufs WC und ich habe dann angefangen zu kotzen, ich habe Durchfall gekriegt und ich war immer wieder kurz vorm Umklappen und ich habe mich einfach so geschämt, weil ich wollte halt das Einzige, was ich wollte nach Hause in mein Bett und irgendwie, dass es halt aufhört und besser wird. Ich glaube, ich habe nicht einmal Schmerzmittel dabei gehabt und ihm dann zu sagen, was denn gerade mit mir los ist. Und es war einfach so eine Situation, ich hab mich so krass geschämt und ich hätte mich irgendwie fast nicht getraut, ihm zu sagen, dass er mir jetzt bitte sofort heimbringen muss. Und ja, und dann war sie auch noch eine Situation, dann habe ich eben auch hormonell verhütet, auch über 10 Jahre. Und da waren wir beide dann schon zusammen, Steff, da warst du mal nicht da. Und da habe ich das auch immer wieder so gehabt, dass ich halt über Nacht, wenn ich meine Tage gekriegt habe und nicht rechtzeitig Schmerzmittel einnehmen habe können, dass ich dann wie in so eine Schmerzspirale geraten bin und es extrem lange gedauert hat, bis dann Schmerzmittel gewirkt hat. Also ich war es noch eine Situation, das war dann an einem Vormittag, da konnte ich dann auch nicht arbeiten gehen und ich bin auf alle vier im Bad, vorm Klo und ich habe mir wirklich gedacht, eine Geburt kann nicht schlimmer sein von den Schmerzen und ich habe, glaube ich, dann schon mehrere Tabletten genommen und es war wirklich, ich habe mir gedacht, ich gebe mir jetzt nur 10 Minuten und wenn es in die 10 Minuten nicht besser wird, ich rufe den Notarzt. Ich war so verzweifelt und ich konnte nicht mehr, weil ich einfach solche Krämpfe gehabt habe und wenn ich jetzt so rückblicke, ich meine, ich habe jetzt ja auch eine Geburt schon erlebt. Also das war damals heftig, also diese Schmerzen. Und bei mir hat man halt immer gesagt, ja, du musst rechtzeitig Schmerzmittel nehmen. Und dann habe ich halt viel mit so Wärmepads in der Arbeit. Aber wenn ich Meetings gehabt habe, habe ich mir halt was geklebt, dass ich halt so die Tage irgendwie schaffe und halt wirklich dann 2 Tage im Monat wirklich Schmerzmittel geballert. Mhm. Und bei mir war es halt immer so, dass dann geheißen hat, also bis jetzt, toi, 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 ist es nie irgendwas rausgekommen. Ich habe auch schnell auf natürlichem Wege irgendwie schwanger werden können. Aber ich bin irgendwie, meinem Hinterkopf ist auch so, ich weiß nicht, ob diese Schmerzen normal waren. Und es hat halt dann geheißen, nimm Schmerzmittel. Mhm. Und das finde ich halt auch irgendwie so krass. Ich habe da irgendwie so das Gefühl gehabt, du wirst einfach nicht ernst genommen.
Ja. Das ist schon krass. Also das war bei mir ähnlich, als ich dann in München habe mir Freundin dann in die Frauenarztklinik gefahren.
Vor Schmerzen?
Ja. Weil ich hab mich nur noch reden können, ich habe nur noch gewarnt. Ich habe so richtige Heulkrämpfe gehabt schon. Und ich habe davor Schmerzmittel genommen, aber es hat halt nichts geholfen. Mhm. Und dann kommst du da hin und das heißt, wir wissen es jetzt auch nicht. Also, es schaut alles ganz normal aus.
Ist psychosomatisch.
Ja, natürlich. Ist mir auch schon unterstellt worden.
Ja, das glaube ich.
Ja, da steigert die doch nicht so rein.
Genau. Ja. Atme doch 5-mal durch, dann geht's doch wieder.
Oder lauf dagegen an, das war immer mein Lieblingssatz.
Das ist geil, ja.
Was wünschst du dir so von deinem Umfeld oder von Außenstehenden, wenn man sich öffnet? Das ist ja auch immer eben, wie ich gesagt habe, oder? Es ist so schambehaftet ja nach wie vor. Also für mich ist es auch nicht so ganz einfach, immer nur über das Thema dann mit Leuten zu reden, die man jetzt vielleicht nicht so gut kennt, wie jetzt auch hier irgendwie im beruflichen Kontext zu sagen, mir geht's halt einfach so schlecht, weil ich habe meine Tage. Mhm. Und man merkt schon auch, dass Männer offener werden, aber es ist immer ja nur so diese Hürde oder es ist nur so ein kleiner Moment der Überwindung da. Was würdest du dir wünschen?
Weil ich glaube, das ist egal, ob das in Richtung psychische Krankheiten oder Periode ist, glaube ich einfach, dass jemand keine Ratschläge gibt, sondern zuhört und nicht so dieses... Ah ja, ich habe ja auch hin und wieder Schulterschmerzen. Ich denke einfach nicht drunter, dann wird es besser. Das bringt dir in dem Moment nichts, sondern einfach jemanden, der da ist, der dir zuhört und sagt, hey, was brauchst du gerade? Was kann ich dir kurz da? Was können wir zusammen machen, dass es besser ist? Ja.
Ja, voll gut. Das ist generell so das Thema, über das reden wir ja sehr oft im Podcast, dieses aushalten können, dass es jemandem gerade nicht gut geht und dann einfach da zu sein und zu sagen, hey, ich höre zu oder auch die Frage zu stellen, was brauchst du und nicht zu sagen, ich habe da einen Tipp für die, wie es dir besser geht.
Oder ein Vergleichsangebot, ja, mir genau. Geht es ja auch so oder ich kenne jemanden, der hat das auch, sondern einfach gleich zuhören, weil man kann nicht immer alles vergleichen.
Ja, weil ich glaube, besonders wenn jemand schon an einem Punkt ist, wo er das Ganze sieht und wahrnimmt, dass es nicht normal ist, macht er eh schon sehr viel, was in seiner Macht steht. Und ich glaube, es hilft mehr zu fragen, wie kann ich dir helfen? Und dann sagt die Person das schon, hey, ich brauche da und da Hilfe, kannst du mir helfen, einen Arzt zu suchen oder was auch immer. Und was ich merke, egal ob das jetzt in einer depressiven Phase ist, was ja sehr oft verknüpft ist mit Endo- und Adenomiose, dass Leute einfach sich von, also ich habe keine Energie, mich gerade bei Leuten zu melden, weil mir geht extrem viel unter. Mhm. Und natürlich, man sieht auf Social Media, ja, sie ist Radlfahren und sie ist Klettern und sie macht das und das und das. Ja, aber die meiste Zeit, besonders so die letzten Monate, war extrem schwierig für mich, sowohl psychisch als auch mit der Krankheit. Und einfach Leute, die sich melden und schreiben, nicht, hey, wie geht's dir, sondern, hey, denk an die. Mhm. Gar nicht diese Erwartungshaltung zu geben, du musst, oder diese Vor-, wie heißt?
Erwartungshaltung?
Ja, also dass sie halt was fordern, so, ich muss mich melden, oder dann auch noch zum sagen, ja, du hast dich so und so lange nicht gemeldet.
Die Vorwürfe.
Genau, die Vorwürfe. Sondern einfach zu sagen, hey, ich bin da, egal was ist. Und egal, wie lange du die nicht meldest, weil eine Freundschaft ist eine Freundschaft und die vergeht nicht, nur wenn man jetzt mal ein paar Monate keinen Kontakt hat oder sie halt einfach nicht sieht.
Ja. Und da auch gleich nochmal wieder der Reminder, Social Media ist nicht das wahre Leben. Und man sieht auf Instagram vielleicht dann den Ausschnitt von einer Minute.
Ja. Von 24
vom Tag,
Stunden.
Genau, der Person. Und die restliche Zeit weiß man nicht, wie es der Person gegangen ist.
Ja.
Ich hätte auch noch Frage, so, was speziell jetzt Männer betrifft. Du hast einen Freund da und wie kann der... Oder wie können wir Männer darauf achten, wenn es jetzt der Frau so geht? Jetzt muss ich jetzt nicht die Krankheit sein, kann ja nur unter Anführungszeichen starke Regelschmerzen sein. Ich meine, die Tipps hast du ja quasi eh schon gesagt, aber so speziell, wie können es wir nur besser verstehen und besser darauf achten?
Weil ich glaube, sie einfach einmal mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja. Man muss drüber lesen.
Genau. Ja. Es gibt einen ziemlich guten YouTube-Kanal dazu. Gynäkologisch heißt der.
Mhm.
Okay. Der ist super cool, da wird sehr früh
ist ein Frauenarzt, gell? Gynäkologe, ja, ich weiß ihn eher.
Ja. Mhm. Da wird echt sehr gut erklärt, wie ist das eigentlich, wie fühlt sie das an, und sie einfach mal in diese Themen reinlesen und einfach vielleicht einmal mehr zuhören. Das ist schon, und versuchen, glaube ich, in der Zeit zu schauen, dass man vielleicht ein bisschen was abnimmt. Also sondern ich glaube, wenn man vielleicht gemeinsam Kinder hat oder wie wir haben einen Hund, die kann oft nicht rausgehen, ich schaff's nicht. Und einfach mal so weit zu denken, dass das von einem selber kommt, und mal als Frau, glaube ich, tut man sich manchmal schwer, so um Hilfe zu bitten, da sehr viel lernen müssen. Ja. Also, dass ich einfach ausspricht, was brauche ich gerade? Macht's ihr Wärmflaschen? Geht's mit dem Hund, spult's mit den Kindern, ich glaube, dann ist schon.
Ja, und nehmt euch, wird so ein Tipp von mir, in der Phase vielleicht einfach selber gar nicht so wichtig, weil man ist manchmal einfach nicht man selber. Man hat Gedanken, die man danach.
Ernst nehmen auch.
Genau, die kann man danach einfach. Mir hat vor kurzem eine Followerin auf Instagram geschrieben, sie ist irgendwie Mitte 40. Sie kennt es auch so gut, immer wenn sie PMS hat, will sie sich von ihrem Mann trennen. Und danach ist es halt wieder vorbei und sie kann es halt einfach nicht erklären, warum das so ist. Aber es ist in der Phase, man zweifelt an sich, an allem, an seinem Leben, am Partner, an den Kindern, ich weiß nicht, aber es ist halt wirklich so. Und am nächsten Tag denkst du, ach, eigentlich ist das Leben doch gar nicht so schlimm. Und du denkst, hä, was war das? War es ein Fiebertraum? Ja. Und so geht's einem halt. Und ich glaube, natürlich, Männer können das, glaube ich, einfach so nicht nachvollziehen. Aber eben, wie du sagst, sich dann einfach mit der Lebensrealität einer Frau vielleicht mal befassen, finde ich auch einfach wahnsinnig empathisch und schön, wenn Männer dafür einfach offen sein.
Naja, nicht alles auf die Waagschale legen und neben Freund und Ehemann vielleicht auch zum Gynäkollegen werden, oder?
Wow!
Gynäkollegen!
Wow. Wie lange hat der jetzt gebrodelt
bei dir?
Aber was ich auch ganz cool finde, ist tatsächlich, wenn man die Zyklus-App mit seinem Freund oder Mann
haben wir gemacht.
Oder seiner Freundin teilt, weil ich finde, das ist so ein Gamechanger, wenn du davor da mal anschauen kannst und dir denkst, deswegen.
Ja, und vielleicht ein bisschen zusammen auch interpretieren, wie lese ich denn das? Nicht nur teilen, sondern auch sagen,
es
was...
Es braucht halt viele Gespräche darüber, genau. In der Partnerschaft. Also ich finde es halt irgendwie, es ist immer schwierig von der Frau, wenn man dann das versucht, oder? Natürlich, glaube ich, wie du sagst, du kommunizierst dann auch oder hast lernen müssen zu kommunizieren, das brauche ich gerade oder das wäre schön, wenn du das und das machen würdest für mich. Und gleichzeitig halt aber auch die Offenheit vom Partner. Nicht, dass man immer das Gefühl hat, man muss es irgendwie einfordern oder man muss darauf hinweisen, hey, kannst du dich mal damit befassen? Weil bei mir war es vor kurzem auch so, oder? Ich hatte auch wieder PMS vor einer Woche und es war zwischen uns jetzt auch nicht ganz so einfach und dann wollte ich da eh schon mal den Vorwurf machen. Schau halt endlich mal wieder in die Zyklus-App. Das habe ich dann auch runtergeschluckt.
Kannst du ruhig sagen.
Ja, aber da wäre manchmal halt auch so dieses Feingefühl schön.
Das aber ich glaube, wir Frauen dürfen auch lernen, dass es für Männer nicht normal ist und dass sie das nicht riechen können.
Genau, ihr müsst halt auch wahrscheinlich öfter vielleicht den Mund aufmachen, weil man die unterschwelligen Hints vielleicht nicht immer verstehen.
Na, manchmal stehe ich so mit dem Zaunpfahl und wink. Ja,
manchmal ist halt der Unterschied zu der normalen Phase auch nicht so groß.
Charmant wie eh und je.
Super. Eigentlich sind wir bei voll am ernsten Thema.
Ja, man darf es ein bisschen auflockern.
Na, aber zurück wirklich, wir haben jetzt ja quasi das schon vermischt. Quasi jede Frau lebt mit ihren Tagen und mit ihrer Periode, aber Endometriose, Adenomiose ist einfach nur mal next level. Und ich glaube, das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man das nicht selber davon betroffen ist. Wie ist es wirklich für deinen Partner, damit zu leben? Es ist ja Kinderwunsch dann ein Thema. Wie geht's ihr beide damit um? Ist er zum Beispiel dann auch mit dir in psychologischer Betreuung, Beratung? Macht ihr das gemeinsam oder machst du es alleine? Und wie ist es für ihn?
Also wir reden sehr, sehr viel drüber. Ich muss sagen, ich glaube, ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen, der sehr viel dafür tut, dass es mir gut geht, der sehr viel nachfragt, der sich ja sehr gern mit diesem Thema auseinandersetzt. Und bei uns ist es natürlich schon so, dass wir aktuell keinen Kinderwunsch haben. Wir wissen auch nicht, ob wir jemals Kinder haben wollen, was für mich ein sehr gutes Ding ist und ich bin sehr froh darüber, weil diese Vorstellung mit Kinderwunschklinik und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe gesagt, sollte dieser Fall eintreten, dass wir sagen, wir wollen ein Kind. Dann probieren wir das auf natürlichen Wege, aber ich werde in keiner Kinderwunschklinik gehen. Aber wenn der Arzt sagt, das wird schwierig, weil ich will mir das persönlich nicht ober. Oder also ich weiß, dass ich besonders, wenn es so um psychische Sachen eh schon eine Vorgeschichte habe und ich habe keine Ahnung, wie mir das nahe haut. Was natürlich auch schön ist, dass wir sehr früh darüber reden. Also wir haben auch einen gleichen Standpunkt. Und auch merken, wir führen ein absolut schönes Leben. Es ist genauso, wie wir uns das vorstellen. Und wir brauchen diese Erfüllung Kind nicht zwingend. Ja. Und natürlich ist es für ihn schwierig, weil er kann mir nicht helfen. Und er weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und er hat auch schon gesagt, das ist natürlich voll schwierig für mich, weil ich kann nichts tun, ich muss einfach zuschauen, wie es dir schlecht geht. Ja. Und natürlich, für mich ist es so, ich habe gelernt zu kommunizieren, was brauche ich? Er fragt oft nach, brauchst du Wärmflaschen? Kann ich dir irgendwas kurz tun? Soll ich halt mit dem Hund ausgehen? Und so weiter und so fort. Oder willst du was machen? Willst du dir Ruhe haben? Ja.
Voll schön. Danke für deine Offenheit zu dem ganzen Thema.
Sehr gern.
Du hast jetzt ein Projekt geplant. Du bist ja Fotografin. Und möchtest über das Thema Endometriose, Adenomiose noch mehr aufklären, dem Ganzen irgendwie eine visuelle Bühne bieten. Erzähl mal, was ist da im Busch?
Genau, ich bin ganz aufgeregt und liebe das Thema. Also, mit meiner Diagnose habe ich natürlich gemerkt, gefühlt kein Mensch, was es das ist. Du wirst von Frauen gefragt, was ist das? Und dann war so die Idee, ja, wie schafft man das, diesem Thema mehr Raum zu geben? Und dann war so die erste Intention, ich will Frauen porträtieren, die an Endometriose, Adenomiose erkrankt sind oder halt diese chronische Krankheit haben. Und nicht nur ein Porträt von denen zu machen, sondern einfach diese Beschwerden bildlich, künstlerisch darstellen. Und da bin ich gerade, also ich habe das dann auf Social Media gepostet es haben sich einfach 70 Frauen gemeldet.
Krass.
Und also ich war erstmal komplett überfordert und habe mir gedacht, okay, wie schaffe ich das? Weil ich finde es einfach absolut mutig von jeder Frau, die sich meldet und sagt, ja, ich lasse mich porträtieren zu einem Thema, das sehr intim ist und sehr viel mit sich bringt und sehr viel Schmerz und Leiden und so weiter und so fort. Mhm. Und wie schaffe ich das, diese 70 Frauen in einer Ausstellung unterzubringen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich porträtiere 10 Frauen, also es sind jetzt 9, hat die einfach so perfekt ergeben. Und will aber, dass jede Frau, die sich gemeldet hat, die Möglichkeit hat, an der Ausstellung teilzunehmen. Das wird noch ein, bleibt ein Geheimnis. Aber
mich würde jetzt interessieren, wie schaut das visuell aus? Wie hast du das im Kopf?
Jede Frau hat einen Fragebogen ausgefüllt. Und da hat sie sozusagen die Beschwerden aufgeschrieben. Und wie sie das für sie anfühlt. Also zum Beispiel Stacheldraht um die Hüfte. Es fühlt sich an, als würden überall Messer reingestochen werden. Früher haben keine Gebärmutter mehr, keine Eileiter mehr. Sie wissen nicht, ob sie Kinder kriegen können, haben aber einen enormen Kinderwunsch. Und da habe halt ich geschaut, okay, anhand von dem, was sie halt geschrieben haben, wie kann ich das visuell umsetzen, sodass es für Menschen greifbar ist und spürbar ist, die das nicht haben, damit einfach mehr wissen, wie sie das überhaupt anfühlt.
Ja, wow, das klingt spannend und voll. Ich kann mir schon bildlich, schon vorstellen, wie das ausschaut und du wirst wahrscheinlich auf den ersten Blick erkennen.
Ich hoffe es, ja.
Du bist jetzt gerade quasi mitten in der Umsetzung sozusagen, oder? Es ist für Ende des Jahres geplant?
Genau, also ich fotografiere die 9 Frauen nächsten Monat.
Mhm.
Und das Ganze wird wahrscheinlich dokumentarfilmtechnisch begleitet. Und wahrscheinlich wird es erst Ende des Jahres. Also ich will mich da jetzt noch gar nicht so ganz festlegen, weil es dauert dann, manche Sachen gingen extrem schnell, manche dauern ewig.
Ja.
Und irgendwo soll es auch den Raum und die Zeit haben. Also ich will mich nicht einstressen, weil ich finde, Kunst braucht Raum und Zeit.
Wir werden auf jeden Fall berichten, dann ich freue mich schon.
Ja.
Und natürlich auf Social Media wirst du ein bisschen die Leute mitnehmen, ein bisschen drüber sprechen und teilen. Das heißt, am besten dir auf Instagram folgen. Wir werden die natürlich verlinken und wir werden natürlich auch im Podcast dann drüber reden, wann deine Ausstellung dann wirklich zu besuchen ist, wann sie stattfindet, wo sie stattfindet.
Sehr gerne.
Und dass wir uns dem Thema dann, ja, dass wir da nochmal visuell irgendwie draufschauen können, weil ich glaube, man kann sich es oft wirklich nicht vorstellen. Also wir beide haben ja auch schon öfter drüber geredet. Du hast mir auch schon ein bisschen was erzählt, so was manche Frauen da eben schreiben, wie sie die Schmerzen beschreiben. Und die Mike da können sofort anfangen heulen, weil es mir einfach so krass berührt, welchen Leidensweg da einfach viele Frauen gehen. Und das ist so ein stummer Leidensweg, der irgendwie keine Sichtbarkeit hat oder so wenig Sichtbarkeit. Und deswegen finde ich es so cool und vielen Dank, dass du die dem Thema auch so annimmst, wo es ja für dich selber auch mit so viel Schmerz verbunden ist.
Sehr gerne.
Vielen Dank, gell, für deine Ehrlichkeit und Offenheit.
Gerne, gerne. Also es wird dann einen eigenen Instagram-Kanal geben und auch einen Podcast.
Ja, wie aufregend. Ja, wie gesagt, du haltest uns am Laufenden und wir können dann unsere Podcast-Community darüber informieren.
Sehr gerne.
Das Annalena, vielen Dank für das schöne Gespräch, für deine Offenheit und ja, dir alles Gute weiterhin.
Danke, danke. Danke euch. Danke für die Einladung.
Wir hören uns.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.